Fritz.
Podcast. Dennis Kogel, Trackback.
Guten Tag, hallo. Eigentlich wollte ich heute eine sehr, sehr entspannte Sendung haben mit Videospielen, vielleicht ein bisschen über Bärte und Bartöl sprechen und dann gab's plötzlich Landesverrat und wir müssen über die Pressefreiheit sprechen und ich muss Überstunden machen und das gibt es. Das Blog Netzpolitik hat im Februar diesen Jahres Dokumente veröffentlicht, die belegen, dass der Verfassungsschutz nach den Snowden-Enthüllungen mehr investieren will in Massenüberwachung von uns, sondern von uns. Das war ein bisschen überraschend. Und jetzt wurde eine Untersuchung eingeleitet vom Generalbundesanwalt gegen Markus Beckedahl und André Meister von netzpolitik.org und gegen ihre Quellen. Der Vorwurf, der ist Landesverrat, weil die Dokumente, die veröffentlicht wurden, geheim sind. Darauf gibt es bis zu 2 Jahre Gefängnis und seit den 60ern gab es gegen Journalisten nicht diesen Vorwurf. Das ist also ziemlich krass. Landesverrat, also seit Donnerstag, Riesenthema im Netz und sonst auch überall. Heute gab es eine Demo in Berlin und ich finde an dieser Geschichte vor allem die Dimension Pressefreiheit sehr spannend. Ich habe deswegen vor der Sendung mit den Reportern ohne Grenzen gesprochen. Das sind Journalisten, die sich eben für Pressefreiheit einsetzen und da habe ich mit dem Vorstandsvorsitzenden Michael Rediske gesprochen und das Erste, was ich wissen wollte, war eben, wie bewerten eigentlich die Reporter ohne Grenzen diesen Vorwurf auf Landesverrat?
Ja, wir sind entsetzt als Reporter ohne Grenzen, dass hier gegen Kollegen dieses Online-Blogs ein Strafverfahren eingeleitet wird. Damit wird in Deutschland zum ersten Mal eigentlich seit der Spiegel-Affäre der 60er Jahre Journalisten Landesverrat vorgeworfen.
Was bedeutet diese Anzeige für die Journalisten von Netzpolitik? Wie ernst kann man das jetzt nehmen?
Ja, da sind wir natürlich gespannt, weil eigentlich ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes so, dass die Pressefreiheit so stark Vorrang hat, dass da Journalisten nichts passieren dürfte. Insofern rechne ich eigentlich gar nicht damit, dass die armen Kollegen in den Knast gehen müssen. Im Gegenteil, also der ganze Skandal, den Netzpolitik.org da aufgedeckt hat, nämlich die Erweiterung der Arbeit des Verfassungsschutzes, der dann auch wirklich hier solche Bewegungsprofile und die Metadaten von Kommunikation zusammenfassen soll, das kommt jetzt erst richtig in die Öffentlichkeit. Insofern hat das auch sein Gutes, aber es ist natürlich absurd, wie es auch schon genannt worden ist, dass hier jetzt Journalisten angeklagt werden, weil sie etwas veröffentlicht haben. Das geht eigentlich in Deutschland gar nicht. Man kann Whistleblower, also die Informanten verfolgen, die aus ihrem Bereich, aus ihrem Unternehmen oder ihrer Behörde etwas weitergegeben haben. Es geht aber fast gar nicht, sagt das Bundesverfassungsgericht, mit Journalisten.
Zuletzt gab es eine Anzeige 1983 gegen ein Magazin, davor eben die Spiegel-Affäre in den 60ern. Wie ist denn jetzt die historische Tragweite dieser Anzeige? Was bedeutet das jetzt für die Pressefreiheit in Deutschland?
Ja, also dass nun zum ersten Mal wirklich was passiert seit, also in dieser Richtung seit 50 Jahren, ist einfach ein großer Einschnitt. Allerdings würde ich noch abwarten, wie weit der Einschnitt geht und ob da tatsächlich nicht die Politik in anderer Richtung auch reagiert. Das müsste sie eigentlich und dazu würden wir die Politik auch auffordern, dass sie klar macht, dass die Pressefreiheit ein so hohes Gut ist hier und dass auch Whistleblower, sei es jetzt Snowden oder sei es diese Informanten von Netzpolitik.org, uns eher einen Gefallen getan haben, indem sie uns nämlich auf die Aktivitäten der Geheimdienste, die der Demokratie im Wege stehen, aufmerksam gemacht haben.
Patrick Beuth, der schreibt in Zeit Online, dass es hier vor allem um eine Signalwirkung geht, dass der Verfassungsschutz an die Presse das Signal sendet, legt euch nicht mit uns an. Wie sehen das die Reporter ohne Grenzen?
Ja, das Signal mag ja gemeint sein. Die Frage ist, ob dieses Signal erfolgreich ist, wenn der Verfassungsschutz nachher den Schwanz einziehen muss, weil spätestens das Bundesverfassungsgericht sagt, das geht nicht, dann hat der Verfassungsschutz auch eine Niederlage erlitten. Insofern frage ich mich, was damit eigentlich wirklich bezweckt ist, wenn nicht, und das vermuten wir, die Einschüchterung von Whistleblowern, also von den Informanten. Also je stärker auch die Journalisten unter Druck kommen, selbst selbst wenn sie nicht verurteilt werden, umso mehr könnten auch Whistleblower fürchten, dass sie als Quellen, als anonyme Quellen nachher enttarnt werden. Und die haben ja wirklich was zu fürchten, denn wir haben in Deutschland kein Gesetz, dass Whistleblower, die wichtige Informationen öffentlich machen, geschützt werden.
Das heißt, das ist quasi ein Einschüchterungsversuch oder könnte als Einschüchterungsversuch gewertet werden gegen Whistleblower, gegen die Veröffentlichung von Geheiminformationen, die aber der Öffentlichkeit zuträglich sind.
So sehen wir das, ja. Es kann auch ein Einschüchterungsversuch gegen Journalisten sein, wobei ich da ziemlich sicher bin, dass sich die Journalisten, um die es hier geht, ganz sicher nicht einschüchtern lassen werden.
Wir drücken da bei Fritz und bei Trackback auf jeden Fall die Daumen, den Kollegen von Netzpolitik. Und es geht hier also nicht darum, Netzpolitik mundtot zu machen, das klappt eh nicht. Ich glaube, dafür sind Markus Beckedahl und sein Team einfach zu gut, sondern um die Quellen von Netzpolitik, die Whistleblower, die sollen so sehr eingeschüchtert werden, dass sie die Arbeit von Geheimdiensten geheim bleibt, auch wenn sie gegen Grundrechte verstoßen sollten. Das sagt Michael Riedeske, das ist der Vorstandsvorsitzende Reporter ohne Grenzen. Im Blog, da gibt's noch mehr Links zum Thema. Das finde ich alles sehr, sehr, sehr spannend. Lest euch da mal durch, informiert euch. Die Demo soll auch sehr schön gewesen sein in Berlin. Da gab's Less Than Threes, kleine Herzen des Internets dafür. Jetzt Netzmusik.
In the moment that it's all good, they say all good. The moment that you do bad, they step behind your back. Talking all that chit-chat. He did this and he did that. Yeah, we'll keep it moving with your chit-chat. Cause I say fuck that. I might as well say fuck you. But don't take it personal. Don't take it personal. I don't wanna see it throw back. Yeah. When I'm all that, doing what I'm supposed to. Doing what I can do. Doing what I have to. Made a mistake along the way. I had love and it was here to stay. But I chose to throw it all away. Everybody has their face of pain, isolation. Now I'm gaining, debating who is real, who is fake. I ain't got much to say, but who are you to judge me? Who are you? Yourself, what do you see? It's like looking at a Pharisee. It's like offering water to the ocean of sea. Yeah, man, that shit's so pointless. Like, look what he did, look what he done. After all that she did, look what he done. She was the one, look what he done. Just keep it 100 when you see me. Cause I'm just trying to make it on the other side of TV. So stay there and watch me. Cause you're gonna watch me. You stay there and judge me. Yeah. But only God can judge me, that's been told a million times, but that shit don't get old. Yeah, so just allow me with the fakeness and allow me with the fake love, cause I'm destined for greatness. Yeah, shout out to my brother Coles. He's one of the realest that I'd ever know. I'll always have a small team or small crew, so just remind me. Who are you to judge me? Who are you?
Judge Me war das von RJ und vorher war der im Gospelchor. Das merkt man jetzt nicht unbedingt, besonders. Der hat schon zwei Platten inzwischen. Gibt's beide auf Bandcamp. Große, große Empfehlung. Die Links gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und wir haben ja alle Freunde bei Facebook, die dann so heißen wie Hana oder Thomas. Und wer das so gar nicht geil findet, das ist Facebook selbst. Und Facebook merkt, dass euer Name fake ist, dann sperren sie euer Konto. Und ihr könnt es nur dann entsperren, wenn ihr ein Foto vom Pass an Facebook schickt. Und das findet Johannes Kaspar, Datenschützer aus Hamburg, so gar nicht okay. Der wehrt sich dagegen, gegen die Klarnamenpflicht von Facebook und will, dass der Europäische Gerichtshof diese Regel verbietet. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und das Erste, was ich von ihm wissen wollte, war, warum zum Teufel ist Facebook eigentlich so versessen auf echte Namen?
Facebook geht davon aus, dass im Prinzip, dass die Privatsphäre der Betroffenen dadurch geschützt wird, was eigentlich beides ein Widerspruch ist. Zunächst mal die Frage, kann ich die Privatsphäre schützen, indem ich sie dann eben auch umfassend einschränke? Das ist schwierig. Und die andere Frage ist wirklich, entsteht eine bessere Kommunikationskultur, wenn wir künftig nur einen Klarnamen fordern, der aber auch wirklich nicht durchgesetzt werden kann? Schaut man sich die fremdenfeindliche Hetze, die bei Facebook ja offenkundig auch vorhanden ist, gerade mit Blick auf das Problem der Flüchtlinge, dann muss man ja so sagen, offensichtlich funktioniert das nicht so ganz. Immer mehr Menschen äußern sich dort rassistisch und auch ausländerfeindlich und viele tun es eben auch unter Klarnamen. Also ich glaube, das ist das Problem nicht.
Warum gehen Sie jetzt gegen Facebooks Klarnamenpflicht vor?
Ja, weil diese Klarnamenspflicht, insbesondere wie sie dann umgesetzt wird durch Vorlage von Personalausweis und Pass, was dann Facebook am Ende ja hier eben auch fordert, um die gesperrten Accounts dann wieder zu öffnen, nicht rechtens ist. Wir haben das Telemediengesetz. Das Telemediengesetz erlaubt es den Nutzern eben in Facebook oder soziale Netzwerke unter Pseudonymen grundsätzlich zu nutzen. Und insoweit stellt es ein Recht des Einzelnen mit Blick auf seine informationelle Selbstbestimmung dar. Und diese Pflicht ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man sich dann überlegt, wie viele Fälle es gibt und wie divers die Fälle sind, bei denen Menschen eben auch durchaus erhebliche Interessen haben, daran eben unter Pseudonym aufzutreten. Gehen wir erstmal von den vielen Minderjährigen aus, von den vielen Personen, die 13 Jahre oder sogar noch darunter sind. Wir wissen ja, dass Facebook laut einer Studie von 2012 die beliebteste Seite von 6- bis 13-Jährigen ist, also noch unterhalb des Levels, wo eigentlich die Personen überhaupt auf Facebook sein dürften. Dann geht es um die Frage von Meinungsfreiheit, gerade bei Personen, die rassistisch oder politisch verfolgt sind, die hier, wenn sie ihren Klarnamen nennen, eigentlich ihre politische Meinung nicht äußern dürften, sonst Verfolgung unterlägen. Dann gibt es den Bereich des Schutzes von Personen, die mit ihrer sexuellen Identität dort auftreten, die dann auch letztlich möglicherweise ungeschützt sind und bei denen eben möglicherweise Nachteile dann drohen, wenn sie diese sexuelle Identität dort preisgeben. Auch das ist ein wesentlicher Aspekt. Und es gibt natürlich auch Personen, die als Geheimnisträger fungieren, als Funktionsträger, die im öffentlichen Leben stehen und verhindern wollen, dass dritte Personen Kontakt zu ihnen über Facebook, über ihr privates Konto aufnehmen. Ich denke an Seelsorger, ich denke an Ärzte, ich denke an Rechtsanwälte, die mit ihrem wirklichen Namen dort auftreten, natürlich auch mehr oder weniger andere dann animieren würden, dort vielleicht ihre Probleme auszupacken, was ja überhaupt gar nicht in deren Interesse sein kann. Also es gibt dann auch die Zahl der ganz in Anführungsstrichen normalen Nutzer, die nicht wollen, dass ihre Profile erstellt werden in einer Zeit, wo wir wissen, dass anlasslos und massenhaft Kommunikation gespeichert wird und abgesogen wird von Geheimdiensten. Das sind alles Gründe für ein Pseudonym. Und das sind wirklich wichtige Aspekte, die hier in diesem Zusammenhang eben auch eine Rolle spielen.
Das waren tatsächlich eine ganze Reihe von sehr, sehr guten Gründen. Jetzt meine letzte Frage. So, es gab ja einen ähnlichen Versuch vor 2 Jahren. Da ist das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein bei einem ähnlichen Versuch gescheitert. Warum soll es diesmal anders laufen?
Ja, Grund ist am Ende auch, dass die Rechtsprechung sich verändert hat. Mittlerweile haben wir eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Google-Suchmaschine, Google Spain. Diese Rechtsprechung geht eben nicht mehr davon aus, dass eine von einem Internetkonzern betriebene Niederlassung in Deutschland selbst Nutzerdaten verarbeiten muss. Diese Rechtsprechung sagt, es reicht aus, wenn eine Niederlassung betrieben wird, die dem Hauptzweck des Mutterkonzerns dient, insofern als sie etwa Anzeigenakquise macht und zur wirtschaftlichen Erbringung dieses Internetdienstes beiträgt. Das ist vorliegend der Fall bei der Niederlassung von Facebook in Hamburg, die eben keine Nutzerdaten verwendet, aber eben im Bereich Anzeigen, Werbung und Kundensuche aktiv ist. Und insofern ist dieser Anknüpfungspunkt eben nach der Rechtsprechung des EuGH dann ausreichend, um nationales Recht anwenden zu können. Und ich gehe davon aus, dass das in diesem Facebook-Fall hier auch Anwendung findet.
Das waren alles ganz gute Gründe von Johannes Kasper, Hamburgs Datenschutzbeauftragten, gegen die Klarnamenpflicht von Facebook, die besagt, nein, bei uns nur bitte mit echtem Namen. Wir bleiben dran, wie es weitergeht. Auf trackback.fritz.de gibt's die Links zum Thema.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Anfang der Woche habe ich auf Twitter gefragt, Leute, wen soll ich eigentlich hier in der Sendung featuren? Und dann kamen wirklich ganz, 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 ganz viele irre, tolle Webcomic-Empfehlungen. Also Comics im Netz, und ich liebe Webcomics. Ich liebe die sehr, sehr, sehr. Und darum habe ich Christoph Henkel losgeschickt. Der hat sich die ganzen Tipps angeschaut und hat sich die besten für euch rausgesucht.
Mode und Comics, darum geht's bei Dresses and Drawings. Eine Gang aus 4 Bloggerinnen postet ihre Outfits und zeichnet sie dann als Cartoons nach. Die Outfits sind im Style eine wilde Mischung aus Goth, sommerlichen Hipsterfummel, die Cartoons dabei immer wahnsinnig charmant. Perfekt als Outfit-Inspiration und als Überbringer des täglichen Oh. Wissenschaft und Comics, das verknüpft klar soweit. Frau Kirschvogel, die Zeichnerin, ist nämlich nicht nur eine fantastische Designerin, sie ist auch Biologin. Und für die größte Wissenschaftsorganisation in Deutschland, die Helmholtz-Gesellschaft, macht sie jetzt Comics über die Wissenschaft. Dabei sind Themen wie Zahlen und ihre Wirkung oder Gesellschaftsforschung zum Thema Diskriminierung. Wahnsinnig spannend, toll gezeichnet. Nicht nur einzelne Comicstrips, ein ganzes Comicbuch. Das gibt's im Blog von Ines Kort, dem Fede-Blog. Masu Schmieds Tochter heißt das Buch. Jede Woche gibt's eine neue Seite der Fantasy-Geschichte um ein Mädchen, das mit ihrem Schwert durch eine magische Welt reist. Auf der Plattform MyComics wurde Masu zum drittbesten Comic 2014 gewählt. Da geht noch was mehr. Was es zu sehen gibt, ist sehr vielversprechend.
Ich habe alle Comics davon mal abonniert und werde die lesen und versuchen, die Macherin hier in der Sendung auch reinzukriegen bei der Macherin vom Wissenschaftscomic. Da peile ich so den September an. Trackback.fritz.de, da gibt's die Links, und jetzt gibt es Chiptunes. Und ich liebe Chiptunes. Chiptunes ist halt einfach das Beste. Hab ich schon gesagt, dass ich Chiptunes liebe? Ich liebe Chiptunes. Chiptunes ist diese Musik, die aus kaputten Gameboys kommt. Das stimmt. Also, naja, es sind nicht kaputte Gameboys, es sind schon modifizierte Gameboys und so. Ja, die Musik ist Gewöhnungssache, aber also meine Bitte an euch, gewöhnt euch dran. Das war Luke Hush mit Another World. Das könnt ihr euch runterladen. Trackback.fritz.de ist die Adresse mit dem Download-Link.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Und bei Trackback geht's ja um Netzkultur und die besten Texte, die besten Videos, die Podcast zum Thema, die hat sich für euch, also beziehungsweise darüber informiert, was da so geht. Das hat Christoph Henkel gemacht und der hat ein paar wirklich, wirklich schöne Themen rausgesucht.
Eigentlich war Programmieren mal ein Frauenberuf. Und dann haben die Nerds diesen Fakt unter den Teppich gekehrt und gesagt, nein, nein, das waren alles wir Bros. Im Blog von Caspar Mirau, Leitmedium, gibt's einen interessanten Post darüber, wie Frauen aus der Nerd-Geschichte gestrichen werden. Mit dabei ist noch ein fantastischer Vortrag zum Thema von Luzi Höhler auf der Republika in Berlin. Die beiden besten neuen YouTube-Kanäle machen eigentlich nur altes Zeug. Die Nachrichtenagentur Associated Press und das britische Magazin Movietone stellen ihre alten Archivaufnahmen online. Und das ist so cool. Es gibt Aufnahmen der Titanic, Interviews mit Amy Winehouse, Bilder der Berliner Mauer und Videos von Pandas, die Tai Chi machen. Tipp für den Sonntag, sucht euch da mal durch und schickt uns eure besten Fundstücke. 67 Millionen Plays, 155.000 Follower, alles gelöscht. Das Soundcloud-Profil vom Remix-Künstler Ben Stiller wurde gesperrt. Als Mashup Germany hat er auf der Plattform seine Remix-Tracks reingestellt. Ben sagt, die Labels würden jetzt verstärkt Druck auf Soundcloud ausüben, um ihr Urheberrecht durchzusetzen. Und das macht Soundcloud, indem alles vom Star-Remixer gelöscht wird. Das ist ein riesiger Schlag gegen die Remix-Szene, eine Plattform weniger, auf der Remix-Meisterwerke zu hören sind. Auf seinem Facebook-Profil gibt's die Details von Mashup Germany und im Interview mit rechteaufremix.org erklärt er euch, warum das alles so wichtig ist.
Recht auf Remix, das war auch immer ein großes Thema hier bei Trackback bei uns. Da haben wir auch mit den Machern davon gesprochen. Schaut euch das mal an, hört euch die Remixe an, die sind wirklich fantastisch und ich finde es sehr, 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 sehr schade, dass die rechte Lage so schwierig macht. Und ansonsten wirklich, guckt euch mal diese Archivvideos an, die sind fantastisch. Das ist so, so toll. Es gibt jetzt Musik und zwar Know Yourself von Drake. Das hier ist Trackback und hier geht es ums Internet eigentlich, aber Drake, den gibt's auch im Internet.
I was running through the six with my walk. You know how that shit go. You know how that shit go. You know how that shit go. Running through the six with my walk. You know how that shit go. You know how that shit go. You know how that shit go. Don't fuck with them niggas. They too irrational. Whoa. This is that nasty flow. Boy in this shit, I'm so international. Reps up in here, got P-Rain and Chubby and TJ and Winnie and whoa. Yeah. And you know how that shit go. I might declare it a holiday as soon as Baka get back on the road. Yeah, but you know how that shit go. They so irrational, they don't wanna patch it up, they wanna mess it up. Whoa. My nigga Jibba, he whip it, I ride in the passenger. I'm way up, I stay up, I'm two up, I'm three up, I had to get back. Turning into a nigga that thinks about money and women like 24/7. That's where my life took me. That's just how shit happened to go. And you know, running through the six with my, I was running through the six with my woes. And you know how that shit go. You know how that shit go. You know how that shit go. Running.
Leute, ich habe totalen Quatsch erzählt. Das ist natürlich nicht Drake. Und jeder, der Drake kennt, der weiß das, weil Drake klingt komplett anders. Aber Drake hat damit was zu tun. Ich schwöre, ich schwöre. Drake macht nämlich jetzt auf Apple Music, das ist dieses Apple Radio, verdammte Konkurrenz, der macht jetzt eine eigene Radioshow und da hat er eben diese Musik empfohlen. Das war Jacques Green und zwar mit Champagne Puppy und Know Yourself. Und das geht jetzt total durch die Decke, weil es bei Drake in der Radiosendung war. Und ihr könnt das Ganze nochmal runterladen und euch ganz genau anhören, warum es so toll ist. Trackback.fritz.de. Und jetzt Tsunami von DVBBS mit Borges. Ein großartiger Name. Ich wünschte, ich würde Borges heißen. Würdet ihr nicht auch gerne Borges heißen? Ich würde gerne Borges heißen.
Fritz. Podcast. Dennis Kogel, Trackback.
Ich bin jemand, der Spiele sehr langsam spielt und es gibt Menschen, die Spiele sehr, sehr schnell spielen und damit verdienen die Geld. Wahnsinn. Ich brauche Ewigkeiten. Ewigkeiten, um Videospiele durchzuspielen. Ich bin eher so der Genießer, was Videospiele angeht. Es gibt aber Leute, die heißen Speedrunner, die suchen nach so irren Tricks, um Spiele so schnell durchzuspielen wie nur möglich. Und beim Summer Games Done Quick in Minneapolis zeigen sie, was sie drauf haben. Das wird dann live ins Netz gestreamt und das alles für einen guten Zweck. Heinrich Wolf, der ist 23, der hat mal selber Spiele gemacht, ist jetzt Webentwickler und ist beim Summer Games Done Quick dabei. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Bitte entschuldigt die mäßige Audioqualität. Das Netz im Hotel war nicht so geil und nebenan haben Leute für ihre Speedruns geübt. Und zuerst, da wollte ich von Heinrich wissen, erklär doch nochmal bitte Summer Games Done Quick so, dass es alle verstehen.
Summer Games Done Quick ist eine Organisation hier in Amerika, die sogenannte Speedruns macht, also das heißt, ein Spiel so schnell es geht durchzuspielen. Und in dem Sinne haben die halt einen Charity-Marathon aufgebaut, wo es darum geht, halt Geld für Ärzte ohne Grenzen oder für die Cancer Foundation America Geld zu sammeln und das halt für einen guten Zweck. Das heißt, der Marathon findet für eine Woche statt, findet dann 24/7 halt hier in Minneapolis jetzt in diesem Falle statt. Es gibt noch ein anderes Event, das heißt Awesome Games Done Quick, das ist dann in Washington. Und ja, es wird einfach verschiedene Spiele für den ganzen Tag gezeigt, wo es halt darum geht, diese so schnell es geht durchzuspielen, zu erklären, wie die Glitches funktionieren. Und dabei wird halt Geld für einen guten Zweck gesammelt.
Okay, genau. Du hast jetzt schon die Glitches erwähnt und das finde ich
super spannend, weil ihr spielt ja Spiele nicht einfach nur ganz schnell durch, so wie man sich das einfach nur vorstellen würde, wenn man einfach Spiele spielt, sondern ihr benutzt verrückte Tricks, um die Spiele wirklich zu ganz, ganz schnell durchzuspielen, so dass es quasi man sich gar nicht vorstellen könnte, wie das geht. Kannst du, was ist dein Spiel, was du so spielst?
Ja, also zu den Glitches, da gibt es dann halt verschiedene Varianten, zum Beispiel jetzt bei den Spielen, die ich spiele, das sind jetzt basically die Deus Ex-Serie und auch Metal Gear Rising. Das funktioniert einfach ganz so, dass man halt Fehler im Spiel gefunden hat, durch Zufall, durch Leute, die dann sich das angeguckt haben oder dann auch das verstanden haben, wie es programmiert worden ist und was die dann einfach irgendwo gezeigt haben. Und wir nutzen diese Fehler oder, sage ich mal, diese In-Game-In-Glitches aus, indem wir einfach dann die Kollision ignorieren, indem wir einfach viel höher springen können, dadurch, dass wir die Physik ausnutzen, und das sind so im Endeffekt die ganzen Glitches und die Exploits. Es gibt sehr viele, je nachdem, welche Spiele man hat, kann man verschiedene Glitches sehen, und zum Beispiel jetzt im Human Revolution gibt es einen bekannten, das ist der Boxclip, wodurch man ein anderes Objekt gegen seinen eigenen Charakter wirft und dadurch die Kollision ignoriert und durch die Wand einfach geht.
Und wie viele Leute gucken da bei euch zu, wenn ihr sowas macht?
Also das kommt immer auf den Streamer an, also natürlich bei den Marathons, da sind es sehr viele Zuschauer. Im Moment haben wir 100.000 Zuschauer hier bei Summer Games Done Quick, die sich die ganzen Speedruns und auch die Glitches angucken. Und ansonsten vereinzelt haben die Runner, je nachdem, wie populär sie sind, halt auch schon von 20 Viewern bis 3.000.
Und wie bist du dann quasi jetzt nach Minneapolis gekommen dafür?
Also das Ganze hat so stattgefunden, dass ich vor 2 Jahren bei einem europäischen Event war. Das hieß European Speedster Assembly. Das findet in Schweden statt, hat auch den gleichen Zweck, also es ist nur in Europa, nicht in Amerika. Und dort habe ich halt dann die Leute kennengelernt, war halt dann live dabei, habe auch meine Runs gezeigt, und ich fand das einfach super spannend. Ich fand es einfach genial, die anderen Speedrunner kennenzulernen, mit denen halt zu interagieren, Spiele vorzuzeigen, und das Gleiche ist halt jetzt in Amerika. Und ich dachte mir, weil ich sehr viele Leute auch jetzt dadurch durch Stream kennengelernt habe, dass ich dann mal die amerikanischen Freunde halt besuche und halt nach Minneapolis fliege.
Wie lange musst du dich vorbereiten auf so einen Stream, auf so ein Event?
Also das kommt immer individuell drauf an. In meinem Falle bin ich halt recht geschickt mit meinem Spiel. Das liegt aber auch daran, dass ich schon 2 Jahre jetzt dabei bin und seitdem von Anfang bis Ende, also bis heute noch, der ist Extreme Revolution Speedrunner. Deshalb hat sich das bei mir sehr gut eingeprägt. Ich habe kaum Probleme und müsste dann wirklich nur die Glitches einmal üben, bevor ich einen kompletten Run durchziehe. Und bin dann auch schon bereit.
Was hält dich immer noch nach 2 Jahren Deus Ex Speedruns immer noch an diesem Spiel?
Also es ist ganz einfach. Damals war ich noch alleine, wo ich mit dem Speedruns angefangen habe. Jetzt gibt es mittlerweile eine Community. Und wir finden immer wieder neue Tricks, neue Glitches, die dafür sorgen, dass wir das Spiel immer wieder schneller und schneller durchspielen können. So hat sich vor einem Monat ungefähr, oder beziehungsweise in den letzten 2 Monaten, gab es dann so viele neue Tricks, dass wir in der Lage waren, 10 Minuten des Spiels aufzusparen und noch schneller durchzuspielen, wodurch jetzt wir innerhalb von 2 Jahren, wo das Spiel noch in 1 Stunde und 30 Minuten durchgespielt worden ist, jetzt innerhalb von fast 40 Minuten durchspielen können.
Summer Games Done Quick geht noch bis morgen. Es ist wirklich so irre, was die Speedrunner da alles machen. Und ihr könnt so viel darüber lernen, wie Spiele funktionieren in ihrem Allerinnersten. Guckt euch das unbedingt an. Wir haben Links zu den Twitch-Kanälen und zu den Streamern auf trackback.fritz.de. Und jetzt gibt's Netzmusik.
Let me show you.
Das war hier Draco and the Zodiac mit Shadows. Das ist Netzmusik mit CC-Lizenz. Das heißt für euch, ihr könnt es einfach runterladen oder in der Streaming-App danach suchen. Und ich glaube, die kommen ganz groß raus. Und ich muss euch von meinem Abend erzählen, von gestern Abend. Ich bin gestern Abend ins Kino gegangen, um Videospiele zu spielen. Game Cinema, das ist eine neue Veranstaltungsreihe hier in Berlin im Babylon-Kino am Rosa-Luxemburg-Platz. Ist ein kleiner Kinosaal, wirklich ganz, ganz dicht gepackt und auf der Leinwand gibt's dann ein Multiplayer-Spiel. Das haben wir dann mit dem Publikum gemeinsam gespielt und gestern war es Gang Beasts. Das ist so ein Prügelspiel, in dem sich vier so bunte Knet-Knubbel-Monstermänner, die schlagen sich aufs Brutalste, aber es ist sehr, sehr niedlich. Und so hat sich das angehört, wenn mal wieder eins davon aus dem Level gekickt wurde. Ich habe auch gespielt, ich habe aber total versagt. Ich habe mich völlig zum Horst gemacht, aber das war mir dann auch egal, weil das Spiel halt so lustig ist und weil die Leute so schön drauf abgehen, das hört ihr auch. Ich habe dann auch Besucher gefragt, wie die das fanden.
Ich finde, sie haben ein gutes Spiel ausgesucht, es war lustig, es war stimmungsvoll.
Mir wurde ein Buffet versprochen, was ich nicht gefunden habe.
Ein bisschen nervig fand ich den Selfie-Zwang per Twitter und das bei jeder Runde. Es hätte einmal gereicht und dann hätten sie auch einfach durchmischen können, wer noch nicht mit wem gespielt hat.
Dieser Anmeldeprozess hat mich auch so ein bisschen genervt. Das heißt, ich habe gar nicht erst gespielt, weil ich nicht so der Typ bin, der mein Selfie raustwittert in die Welt.
Ja, um als Spieler mitzumachen, musste jeder so ein Selfie twittern mit dem Hashtag der Veranstaltung und das hatte dann so schnell so einen blöden Werbeunterton. Ich habe es einmal gemacht, habe mich dann sehr, sehr doof gefühlt und das ist ja auch nicht das Ziel der Sache, dass sich Leute doof fühlen, aber es gab bei der Veranstaltung noch ein geheimes Highlight.
Ja, das eigentliche Highlight der Veranstaltung war dann sowieso später im Foyer Happy Hockey. Jeder spielt einen Hockeyspieler und der Clou ist, du kannst es mit deinem eigenen Smartphone steuern, wenn du dich in einen WLAN einloggst.
Ich habe das Gefühl, dass die selbst wissen, was sie beim nächsten Mal besser machen müssten und dann bin ich wieder dabei, glaube ich.
Ich teile diese Einstellung. Die Veranstalter sind toll, die sind nett. Ich mag die so menschlich sehr gerne und ich glaube, das wird besser. Und Happy Hockey, das war wirklich, wirklich geil. Das war wirklich so ein Hockeyspiel mit 30 Mitspielern. Totales Chaos, jeder steuert es mit dem Smartphone. Sehr, 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 sehr witzig. Und wenn solche Spiele, wenn die auch beim nächsten Mal am Start sind, im Babylon-Kino am Rosa-Luxemburg-Platz, dann komme ich da gerne wieder. Am 27. August ist das nächste Game Cinema, dann hoffentlich ohne Selfie-Zwang. 5 € kostet der Eintritt, zumindest jetzt dieses Mal hat das so viel gekostet. Und den Link zur Veranstaltung habe ich euch ins Trackback-Blog gepackt. Und jetzt gibt es noch mehr Netzmusik. Das Lied heißt Smalls und das kommt von Steady Hustles und Corey Foran. Das sind richtige Hits auf Jamendo, so einer Download-Plattform für Netzmusik.
So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the
So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in, but there's just something about you. So come on up, 'cause we can make headroom in this room for one bedroom. You know that we can make room for two. So if you're good, then I'm better, with us just never leaving this room. But your past foul play from your earlier days has left you all alone. Put me in a as can be. I know we're short on time, I know we gotta work soon. The 9-to-5 push through to the moment I can see, the moment I can see you.
Bei Trackback stellen wir jede Woche Menschen vor, die Dinge im Internet machen. Und das Besondere ist, wen wir vorstellen, das bestimmen bei Blogger Privat die Gäste der Vorwoche. Letzte Woche, da war die Stefanie Dahn vom Philosophie-Geschichts-Podcast Vorgedacht hier und sie hatte folgende Empfehlung.
Ein Podcast? Weil ich finde das ein unglaublich spannendes Medium für mich und es gibt Leute, die da wahnsinnig kreativ mit umgehen können und da gehört für mich der Podcast 44 Sekunden dazu. Wir machen jede Episode genau 44 Sekunden lang und packen da tatsächlich Geschichten rein und das ist großartig.
Die Macherin dieses Podcasts, sie heißt Anne-Kathrin Walter. Hallo Anne-Kathrin.
Hallo.
Hi. Warum genau 44 Sekunden? Warum nicht 33,5 Sekunden oder 27 Sekunden? Warum 44?
Die 44 erstmal natürlich, weil es eine Schnapszahl ist und sich dadurch irgendwie, glaube ich, ziemlich gut einprägt. Und dann hatte ich, glaube ich, das Gefühl, dass alles, was ja länger als 50 ist, auf jeden Fall zu lang ist. Und alles, was unter 40 ist, vielleicht zu kurz. Und so bin ich, glaube ich, bei der 44 hängen geblieben.
Also pure Gefühlssache, okay.
Ja. Nee, das hatte keine andere Bedeutung oder so.
Wie ist diese Idee überhaupt entstanden?
Entstanden ist das ursprünglich mal inspiriert durch die Wurfsendung von Deutschlandradio Kultur. Mhm. Das ist eben ein Format bei Deutschlandradio Kultur, was sehr ähnlich ist, glaube ich, noch kürzer. Also die sind, glaube ich, tatsächlich irgendwo was in den 30ern, also irgendwo um 30 Sekunden machen die. Und dadurch ist das entstanden, weil ich das immer großartig fand und einfach das dann selber ausprobieren wollte. Was passiert, wenn man das macht? Und genau, so ist das eigentlich entstanden.
Okay, und wie lange arbeitet man dann so an so einem 44-Sekunden-Podcast?
Na, schon ziemlich lang. Also das ist tatsächlich länger, als man auf jeden Fall denken würde. Also wir haben viele so Impro-Sessions gemacht. Das merkt man vielleicht auch, wenn man die hört, dass wir eben immer eine Gruppe waren eigentlich von Leuten oder oft, also ich meine, ich mache ja auch welche alleine, aber also oft mache ich die eben in der Gruppe und da haben wir eben mehrere Stunden irgendwie einfach improvisiert, experimentiert und ausprobiert, was halt so funktioniert. Und was dann aber richtig Zeit braucht, ist einfach der Schnitt. Also da sitzt man wirklich eine ganze Weile dran und dann geht's ja auch, also dann will man ja auch nicht das Erstbeste nehmen, sondern muss eben gucken, was funktioniert und was findet man selber gut.
Aber es lohnt sich auch. Ich habe so ein paar mir angehört und mein Favorit ist der Knödel-Podcast, wo ihr darüber sprecht, ja. ob es der Knödel oder die Knödel sind. Ich musste so lachen, das war so gut. Das war so schön.
Ja, schön.
Ah.
Ja,
aber schön. Jetzt. Die letzte Folge, die ist 2014 rausgekommen und ja. Danach kam nichts mehr. Kommt da noch was?
Richtig. Ja, da kommt noch was, auf jeden Fall. Also dieses Projekt ist nicht tot. Das muss ich mir selber auch immer mal wieder sagen. Aber nee, es ist definitiv, gibt es ganz viele Ideen und es gibt ganz viel auch Material irgendwie. Aber eben weil es Zeit braucht, habe ich immer nicht geschafft, mich hinzusetzen und wirklich mal in Ruhe eine neue Folge zu machen. Aber es gibt auf jeden Fall was. Also für September habe ich es fest eingeplant, dass es eine neue 44 Sekunden gibt.
Ah, sehr schön. Was hast du eigentlich in der Zwischenzeit gemacht?
Ich mache Theater, also ich arbeite als Autorin und als Dramaturgin und habe gemeinsam mit einem Regisseur 2013 ein freies Ensemble gegründet. Wir heißen Theater OMU und wir machen Theaterproduktionen. Ich sitze jetzt auch tatsächlich gerade neben dem Vorstellungsraum, wir haben nämlich um 8 auch Vorstellung.
Oh, okay. Dann genau, wird es Zeit für die Kurzfragerunde. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Sehr gut. Heißt es der oder das Block?
Das Block.
Sehr gut. Heißt es GIF oder JIF?
Ich würde sagen, es heißt GIF.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Welche soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Ich glaube, also ich lese am meisten Twitter und ich hänge auch manchmal bei Facebook rum, aber nicht so viel tatsächlich.
Welches Spiel hast du zuletzt gespielt?
Doppel.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Podcasts später nochmal hörst?
Dann denke ich, sie sind ganz schön kurz.
Was ist der nächste Blog, Podcast, YouTube-Kanal, irgendwas, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Unbedingt vorstellen müsst ihr Freiklettern, den Podcast. Das ist nämlich mein anderes großes Hobby, das Klettern und das Bouldern. Und es gibt einen Podcast dazu, den Freiklettern-Podcast, den macht Martin Schmidt und den müsst ihr unbedingt vorstellen.
Und wenn der keine Zeit hat, weil er klettern muss, was dann?
Die Sternengeschichten, würde ich sagen. Das ist auch ein Podcast, das macht der Florian Freistetter oder Astrodiktikum Simplex, so nennt er sich auch. Und der macht jede Woche was aus dem Weltraum und das ist auch ganz großartig.
Alles klar. Dann wünsche ich dir Hals und was wünscht man Theaterschauspielern, wenn sie auf die Bühne gehen?
Toi, toi, toi.
Anne-Kathrin Walter, toi, toi, toi. Und ich freue mich sehr darauf, was noch von 44 Sekunden kommt. Mach's gut.
Dankeschön.
Und hier gibt es jetzt Musik.
My feelings back and hold on and always keep a distance. Don't let anyone get to you before I didn't wanna sleep and miss the good in life. When my eyes can turn everything around, I'm sitting out the day. Writing has always been the back door, but I don't wanna feed the wrong fights. Let go of all the dreams now to green and blue. Girl.
Chain of Line war das mit The Fears Grew All in Secret, eine Familienband aus Neukölln, Schwesternduo plus Cousin, finde ich persönlich super alles daran. Auch die Musik, die ist morgen um diese Zeit hier live bei Fritz bei Unsigned, der Show mit den Bands ohne Plattenvertrag, die dann ganz schnell aber danach einen bekommen, weil sie so cool sind und dann werden sie super bekannt und dann kann Christoph Schrag, der Moderator, mir sagen, guck mal Dennis, die sind super cool, die Leute, die bei mir auftreten. Zumindest hoffe ich das sehr bei Lane of Line. Das war es auch leider schon, oder naja, nicht leider, aber das war es einfach mit dieser Sendung Trackback. Danach kommt der Soundgarden. Ihr könnt die Sendung nachhören auf trackback.fritz.de und falls ihr später dazugekommen seid, dann solltet ihr das vielleicht auch machen, weil am Anfang haben wir über Landesverrat gesprochen. Ich habe mit den Reportern ohne Grenzen gesprochen, warum das alles ganz, ganz großer Mist ist. Nächste Woche, da wird sich diese Sendung ein bisschen anders anhören. Ich bin nämlich auf der Gamescom in Köln, der großen Spielemesse. Dann gibt's am Samstag hier bei Trackback ein Games-Spezial, wo es um Videospiele geht, um Virtual Reality und um Leute, die Videospiele machen. Als Abschluss gibt's hier Kunst. Und zwar von Water Pistol. Der Song heißt Water Pistol und die Band heißt War. Das kann man ja auch gerne mal verwechseln. Water Pistol War. Wurde über eine holländische Kunststiftung gecrowdfundet und eine der Bedingungen war eben, die Musik soll es kostenlos geben. Und das gibt es jetzt. Und deswegen Water Pistol von War. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Blog trackback.fritz.de. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
und das hört man.